Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Prozessionismus in der Wissensarbeit. Workflows ohne Wert. Von Markus Albers.
Es ist ein bisschen absurd. Ausgerechnet jener Konzern, dessen Produkte uns ständig ablenken, in Meetingschleifen gefangen halten und zu permanenter Kollaboration anstacheln, stellt plötzlich fest, dass diese Art zu arbeiten offenbar doch keine gute Idee ist. Mehr noch, dass sie ein regelrechtes Problem darstellt. Microsoft, dessen Office-Tools wie Outlook uns schon länger mit E-Mails bombardieren und dessen Kollaborationsplattform Teams dafür sorgt, dass auch noch jede Menge Chats dazukommen, während wir gleichzeitig damit beschäftigt sind, eine schier endlose Reihe von Videocalls zu absolvieren, ausgerechnet Microsoft sagt sinngemäß, sorry, war ein Versehen, klappt alles doch nicht so gut.
Die Weltmacht der Produktivitätssoftware stellt erschrocken fest, dass ihre Tools uns in Wahrheit weniger produktiv machen. Das kommt, ehrlich gesagt, ein bisschen spät, denn mittlerweile haben sich fast alle Unternehmen mit derartigen Tools eingedeckt und ihre Workflows um sie herum gebaut. Im sogenannten Microsoft Work Trend Index, einer weltweiten Studie zum Zustand unserer Arbeitswelt, findet sich das vernichtende Urteil, wir alle seien digital verschuldet. Sprich, die Flut von Daten, E-Mails, Meetings und Benachrichtigungen übersteigt die Fähigkeit des Menschen, all das zu verarbeiten. Und das Arbeitstempo wird immer höher. Alles kommt uns wichtig vor. Und deswegen verbringen wir, so heißt es in der Studie, unsere Arbeitstage mit dem Versuch, aus den metaphorischen roten Zahlen zu kommen. Da reiht sich dann Call an Call, werden Boards gepflegt, Tickets weitergeschoben, Tasks abgehakt. Kurz, wir befinden uns in einer von digitalen Tools und Prozessen dominierten Arbeitswelt des Always On, die so keiner wollte, aus der wir uns aber nicht mehr befreien können.
Mich betrifft das auch persönlich. Als junger Journalist bin ich beruflich noch in einer vorwiegend analogen Medienwelt sozialisiert worden. Magazine und Zeitschriften erschienen als Druckausgabe täglich, wöchentlich, monatlich. Sie mussten zu einem festen Zeitpunkt fertig sein und das gab uns das Gefühl von Sinn und Ziel. Heute würde man sagen, Meaning and Purpose. Die Unmöglichkeit, nach Erscheinen noch etwas zu ändern, maximierte unser Verständnis von Qualität. Und der Rhythmus der Produktion prägte nicht nur die Arbeit, sondern das ganze Leben. Vor Redaktionsschluss war der kollektive Puls hoch. Nach Versenden der Druckdaten gingen wir auf ein Bier und haben am nächsten Tag ausgeschlafen.
Und heute ist Wissensarbeit der erbarmungslosen Monotonie des Digitalen unterworfen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, kaum noch Höhepunkte und Antiklimax. Und am Ende eines Arbeitstages bleibt das Gefühl, alle Tools bedient, alle To-Dos abgehakt, alle Meetings besucht, aber was habe ich eigentlich geschafft? Oder gar geschaffen? Man könnte es als galoppierenden Prozessionismus bezeichnen.
Untermauert wird der Befund von harten Daten, etwa denen, die Microsoft erhoben hat. Zwischen 2020 und 2024 hat die Anzahl der Calls und Meetings demnach um den Faktor 3 zugenommen. Über alle Microsoft-Apps hinweg investiert der durchschnittliche User 57% der Zeit in Kommunikation, also Meetings, E-Mails und Chats. Fast 2/3 der weltweit Befragten gaben an, dass es ihnen angesichts dessen schwerfällt, Zeit und Energie für ihre Arbeit aufzubringen. Gleichzeitig wird das New Work-Versprechen durch neue Techniken gepaart mit Selbstorganisation effizienter und dadurch weniger zu arbeiten nicht eingelöst, wie andere Daten zeigen. 2023 haben allein deutsche Beschäftigte rund 1,3 Milliarden Überstunden gemacht, davon mehr als die Hälfte unbezahlt. Arbeit wird also nicht nur immer enger getaktet, sondern auch einfach mehr.
Das liegt laut Friederike Hadering, Professorin für die Zukunft der Arbeit und Digitalisierung an der FH Münster, auch daran, dass durch neue Tools vielfach auch die Bürokratie wächst, etwa aufgrund von Dokumentationspflichten. Mitverantwortlich für die enorme Arbeitsverdichtung ist Hadering zufolge aber auch der Trend zu neuen Arbeits- und Führungsmodellen. Aufgrund von mehr Selbstorganisation und flacheren Hierarchien müssen sich mehr Menschen mit administrativen Aufgaben beschäftigen, die vorher beim Management lagen, das seinerseits schrumpft. In der Verwaltung wird gerade Jobabbau im erheblichen Ausmaß betrieben, konstatiert Hadering. Paradoxerweise gibt es also mehr Bürokratie bei einer gleichzeitigen Abnahme von Managementrollen. Mehr Erschöpfung, mehr Frustration, mehr Entfremdung von der eigenen Arbeit, nicht trotz, sondern wegen mehr Selbstorganisation.
Doch die Lage ist komplex. So lässt sich parallel dazu beobachten, dass dort, wo es noch Hierarchien gibt, ebenfalls der Prozessionismus wuchert. Denn wird dort auf neue hybride Arbeitsweisen umgestellt, bei denen Mitarbeitende nicht ständig ins Büro kommen, werden infolge auch dort häufig inflationär Kommunikations- und Kollaborationstools installiert und genutzt. Das soll die Unsicherheit auffangen, die Führungskräfte empfinden, wenn sie ihr Team nicht mehr ständig vor der Nase haben.
Und die Tech-Companies befeuern diese Entwicklungen mit ihren Angeboten, die angeblich die Lösung für jede organisationale Herausforderung liefern. Ihr wollt von überall aus arbeiten? Kauft unsere Tools. Ihr wollt mehr Flexibilität und zeitunabhängige Zusammenarbeit? Unsere Software-Suite hilft euch dabei. Du musst dein Team remote führen und willst die KPIs tracken? Nutze unser Dashboard. Das Ergebnis ist weit vom ehemaligen New Work-Versprechen, uns kreativer, produktiver und obendrein glücklicher zu machen, entfernt.
Aus Unternehmenssicht ist besonders besorgniserregend, dass das Mehr an Arbeit immer weniger Kreativität und Innovation hervorbringt. Wie sollte es auch? Der Tag hat nur eine begrenzte Anzahl von Minuten und jede Minute, die wir mit der Verwaltung dieser digitalen Schulden verbringen, ist eine Minute, die wir nicht mit jener kreativen Arbeit verbringen, die zu Innovationen führt, schreiben die Autorinnen und Autoren der Microsoft-Studie. So ist der Erhebung zufolge bei Personen, die über die Zeitverknappung durch die vielen Tools und Prozesse klagen, auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Probleme mit Innovation und strategischem Denken haben, 3,5-mal größer als im Schnitt.
Eine Mehrheit der Führungskräfte spürt bereits die Auswirkungen dieser Entwicklung und beklagt einen Mangel an Innovation oder bahnbrechenden Ideen in ihren Teams. Fazit der Studie: Wenn man sich genauer ansieht, wie die Menschen ihre Zeit verbringen, wird deutlich, dass fehlende Zeit für Konzentration, die Suche nach Informationen und das Volumen der ständigen Kommunikation einen Opportunitätskostenfaktor darstellen. In einer Welt, in der Kreativität die neue Produktivität ist, ist die digitale Verschuldung demnach mehr als nur unangenehm. Sie ist schlecht fürs Geschäft.
Die deutsche Wirtschaftspsychologin Vera Starker, die ebenfalls Untersuchungen zum Thema durchgeführt hat, errechnet aus dem Umstand, dass Wissensarbeitende alle 4 Minuten während ihrer Arbeitszeit unterbrochen werden und 4 Stunden pro Woche in überflüssigen Meetings sitzen, gar einen Verlust von 5 Tagen produktiver Arbeitszeit im Monat. Und tatsächlich stagniert die Produktivität je Erwerbstätigem auch offiziellen Zahlen zufolge in Deutschland seit dem Jahr 2017.
Die viele Arbeit, mit der wir nur eines tun, nämlich unsere Arbeit organisieren, senkt aber nicht nur unsere Produktivität, sondern auch unsere Arbeitszufriedenheit. Ablesbar ist das nicht zuletzt an Zahlen, die die Krankenkasse IKK Classic erhoben hat. Aufschlussreich daran ist: Es gibt eine Berufsgruppe, die die anderen in Sachen Sinnempfinden und Arbeitsglück weit überragt. Handwerkerinnen und Handwerker. Man kann das nachvollziehen. Handwerkerinnen und Handwerker erfahren eine höhere Wertschätzung für ihre Arbeit als andere. Die große Mehrheit empfindet ihren Beruf als hilfreich für andere. Und einen Purpose müssen Dachdeckerinnen und Installateure nicht erst mühsam in Strategie-Meetings aus Wertepyramiden ableiten. Aber das ist noch nicht alles.
Um besser zu verstehen, was Wissensarbeitende in Sachen Jobzufriedenheit von Handwerkerinnen und Handwerkern lernen können, spreche ich mit Ricarda Rehwald. Die Psychologieprofessorin und Unternehmensberaterin gilt als eine der führenden Expertinnen für das Thema Glück bei der Arbeit. Aus Rehwalds Sicht ist das, was wir in der Wissensarbeit heute erleben und New Work nennen, eben nicht New Work, vor allem dann nicht, wenn man die Definition des Wirtschaftspsychologen Carsten Schermuly hinzunehme. Schermuly nennt 4 Faktoren für psychologisches Empowerment, die am Ende zu New Work führen: Selbstbestimmung, Kompetenz, Bedeutsamkeit und Einfluss. Heute, so Rehwald trocken, haben wir sehr viel vermeintliche Selbstbestimmung. Ja, wir sparen vielleicht an manchen Tagen den Weg zur Arbeit und können damit unsere Zeit etwas flexibler einteilen. Aber dieser Gewinn an Freiheit werde durch die Termindichte gleich wieder aufgefressen.
So wie Arbeit heute geplant wird, wo mit Tools nur noch Ziele getrackt werden, das hat etwas Verwalterisches, fast wie im öffentlichen Dienst, konstatiert die Forscherin. So führt das kleinteilige Befüllen von Tools und das Bedienen von Ticketsystemen nicht nur zu vielen Arbeitsunterbrechungen, es steht auch für eine primär auf Effizienz ausgerichtete Arbeitsteilung, aus der sich gerade Wissensarbeitende befreit zu haben glaubten. Statt Flow, Wirksamkeit und Bedeutsamkeit, wie Handwerkende sie spüren, erleben Wissensarbeitende Rewald zufolge eine neue Art entfremdeter Arbeit. Damit sind wir im Grunde wieder zurück im Taylorismus, so ihr Fazit. Eine Lösung sieht sie darin, größere Teile von Projekten wieder stärker in einer Hand zu belassen, Personen die Verantwortlichkeit für einen Bereich zu geben, die die Dinge dann auch abschließen.
Der Autor Seth Godin führt in diesem Zusammenhang den Begriff der Praxis ein. Als Summe all jener Tätigkeiten, die dazu führt, dass Wissensarbeitende erfolgreich und zufrieden sind. Im Kern dieser Praxis steht für ihn der Prozess. Aber nicht jener Prozess, den uns Tools wie Teams, Outlook oder Slack vorgeben. Godin meint den Prozess, über den sich Wissensarbeitende hin zu Neuem tasten. Im eigenen Tempo und in abwechselnden Phasen der Konzentration und Kollaboration. Auch Godin betont dabei die Bedeutung des Shipping, also den psychologischen Wert, den es hat, dass Dinge fertiggestellt und ausgeliefert werden. Das Shipping ist für ihn ein wichtiger Teil eines iterativen Zyklus, zu dem auch Feedback und Verbesserung gehören.
Für den Informatiker Cal Newport geht es ebenfalls darum, von einem fehlgeleiteten Prozessionismus zu vernünftigen Prozessen zu gelangen, die der Wissensarbeit dienen und sie nicht sabotieren. Das Silicon Valley will uns glauben machen, dass die richtige Produktivitätssoftware uns retten wird, sagt Newport, dessen Bücher internationale Bestseller sind, der regelmäßig Essays in der intellektuellen Zeitschrift New Yorker veröffentlicht und einen vielgehörten Podcast betreibt. Doch, so Newport, es sind die Prozesse, die zählen, nicht die Software. Neben der ständigen Ablenkung, die aus dem softwarebasierten Zwang zum digitalen Austausch entsteht, sieht er eine wesentliche Ursache für die Erschöpfung der Wissensarbeitenden in deren permanenter Überlastung, weil mehr Aufgaben und Projekte übernommen werden, als vernünftigerweise zeitlich zu bewältigen sind. Und diese Überlastung hat für Newport wenig mit den konkreten Tools zu tun, die wir verwenden. Wir müssten vielmehr die Anzahl der Projekte reduzieren, an denen wir gleichzeitig arbeiten. Hier geht es um Management, nicht um Software, stellt er klar. Führungskräfte müssten Klarheit herstellen. Sag mir, woran du gerade arbeitest. Wenn du schon alle Hände voll zu tun hast, werde ich dir nicht noch eine andere Aufgabe zuweisen.
Die permanente Ablenkung durch digitale Tools wiederum ließe sich Newport zufolge schon dadurch verringern, dass Teams, ganz altmodisch, im Voraus anberaumte Sprechstunden abhalten. Da könne man viele Themen, die ansonsten zu Dutzenden von asynchronen Nachrichten führen, in einem 5-minütigen Austausch klären. Den Kern seiner Slow Productivity Philosophie fasst er in 3 Grundsätzen zusammen. Erstens, weniger Dinge tun. Zweitens, in einem natürlichen Tempo arbeiten. Drittens, auf Qualität achten. Diese Prinzipien sorgten nicht nur dafür, dass der Einzelne seine Arbeit als sinnvoller empfindet, sie machen auch Organisationen effektiver und profitabler als heute. In einer Welt, die in der Pseudoproduktivität von Überlastung und Ablenkung versinkt.
Es geht demnach nicht darum, ob wir Prozesse brauchen oder nicht. Es geht darum, welche Art von Prozessen für uns die richtigen sind und wer diese definiert. Technologieunternehmen wie Microsoft oder Atlassian geben uns mit den Workflows, die uns ihre Tools aufzwingen, auch die Art vor, wie wir unsere Gedanken strukturieren, darstellen und austauschen. Damit begrenzen sie mindestens den Rahmen des Denkbaren, vielleicht auch, mehr als wir uns eingestehen wollen, den Inhalt unseres Denkens.
Wie aber holen wir sie uns zurück, die Deutungshoheit über unsere Arbeitsprozesse? Wie können wir das New Work-Versprechen doch noch erreichen, selbstbestimmter, freier, sinnerfüllter zu arbeiten? Eine populäre Lösungsidee auf der Ebene des Individuums besteht in der 4-Tage-Woche. Sie steht für viele auch dafür, am 5. Tag endlich einmal Zeit und Muße zu haben, um Dinge zu durchdenken, um auf neue Ideen zu kommen. Andere versuchen, sich per Workation die schmerzlich vermisste Arbeit nach eigenem Gusto zurückzuholen. Doch viel ist nicht gewonnen, wenn der Prozessionismus dank digitaler Tools mit an den Strand von Kreta zieht. Oder wenn wir unsere offizielle bezahlte Arbeitszeit reduzieren müssen, um am arbeitsfreien Tag endlich einmal störungsfrei arbeiten zu können.
Das größte und wohl auch realistischste Lösungsversprechen liefert dagegen wohl die künstliche Intelligenz. Denn erstens wird uns KI zahlreiche Routine- und Managementarbeiten sowie viel Abstimmungsaufwand abnehmen. Und zweitens könnte uns KI helfen, etwas zu verwirklichen, was der Arbeitsphilosoph Hans Rusinek unter dem Schlagwort mehr hochqualifizierte Gig-Jobs statt Big-Jobs zusammenfasst. Was er meint, ist eine neue Arbeitswelt, die durch einen verflüssigten Markt der Fähigkeiten gekennzeichnet ist, statt durch rigide, festangestellte Positionen, in das Human Capital zu sehr gebunden ist. In dieser Utopie, in der eigentlich alle Selbstständige sind, gäbe es mehr Freiheit für die Einzelnen, ihre Arbeit selbstbestimmter zu gestalten. Und es gäbe mehr Selbstwirksamkeit, weil der oder die Einzelne konkret jemandem helfen und ein Problem lösen könnte, statt sich in White-Collar-Festungen im goldenen Käfig selbst gefangen zu halten.
Eine solche neue Arbeitswelt bräuchte drei Zutaten. Ein fluides Prinzip der Zusammenarbeit von Organisationen und Individuen. Eine Orientierung am Plattformmodell, in dem Organisationen die Voraussetzungen erfolgreichen Arbeitens schaffen, aber nicht alle Regeln und Prozesse vorgeben. Und die Anerkennung, dass es individuelle Talente und menschliche Eigenarten sind, die Innovationen voranbringen. Unterstützt, aber nicht ersetzt von einer zunehmenden Automatisierung durch KI.
Man könnte dieses neue Modell Applied Adhocracy nennen. Der Begriff ist angelehnt an das von Alvin Toffler popularisierte und von Henry Mintzberg ausgearbeitete Modell einer flexiblen, anpassungsfähigen und informellen Organisationsform, die sich durch das Fehlen einer formalen Struktur auszeichnet und stattdessen auf den Einsatz spezialisierter, multidisziplinärer Teams setzt. So eine Organisation kann schneller reagieren als traditionelle bürokratische Organisationen, ist offener für neue Ideen sowie besser in Problemlösungen. Sie braucht, um zu funktionieren, allerdings hochentwickelte und automatisierte technische Systeme, was ihre Anwendung bislang eher zur Ausnahme machte. Diese Voraussetzung ist nun dank KI erstmals realistisch in der Breite denkbar.
Doch würde uns Wissensarbeitenden eine Applied Adhocracy tatsächlich erlauben, was Cal Newport als so wichtig beschreibt, weniger Dinge tun, in einem natürlichen Tempo arbeiten, auf Qualität achten? Ich glaube, die Möglichkeit besteht. Man solle jedoch nicht davon ausgehen, dass bald alle als Freelancer durch die Ökonomie in dieser Welt fließen und ihre Arbeit auf digitalen Marktplätzen verkaufen. Das gelte bestenfalls für privilegierte Techies, mahnt Arbeitsforscher Hans Rusinek. Längst ist bekannt, welche negativen Folgen die Plattformökonomie à la Uber und Amazons Mechanical Turk gerade für niedrig qualifizierte Jobs mit sich bringen kann. Die Stichworte lauten Selbstausbeutung und Scheinselbstständigkeit. In einer moderateren Version aber verfolgen manche Organisationen schon heute ein ähnliches Modell, wenn sie Mitarbeitende über interne Talentmarktplätze auf passende Projekte vermitteln.
Betriebe können aber auch darüber hinaus einiges dafür tun, sich vom Workflow-Diktat der Softwarekonzerne zu emanzipieren. Dazu gehört in erster Linie, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, welche Prozesse wirklich weiterhelfen und welche schadhaft sind. Es geht somit um harte Fragen. Welche Binnenlogik treibt die Organisation immer wieder dazu, schadhafte Prozesse nachwachsen zu lassen? Es geht darum, kritisch zu prüfen, was neue digitale Werkzeuge wirklich können und welche man wofür wirklich braucht. Es geht um den einfachen Grundsatz, den Cal Newport als so zentral anführt. Erst der Prozess, erst die Regeln, dann die Software. Sie hatten den Artikel Prozessionismus in der Wissensarbeit – Workflows ohne Wert von Markus Albers aus der Ausgabe November 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Social Fitness in Unternehmen, die Kunst der Verbundenheit, Leadership-Erkenntnisse aus der Natur, Lernen vom Acker und Musterbruch, dosierte Gegenwehr.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.